Wissen, was ist? Der Newsflix-Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix. Mein heutiger Gast ist Markus Reisner, eigentlich Dr. Markus Reisner. Er ist Historiker, Oberst des österreichischen Bundesheers. Seit 1. März 2024 leitet er das Institut für Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie Wiener Neustadt. Also jeder Offizier, der in Österreich in Amt und Würden geht, kommt irgendwann einmal bei ihm vorbei. Er ist für die Grundausbildung verantwortlich. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Die meisten kennen Sie ja von den vielen TV-Auftritten, die Sie in letzter Zeit absolvieren, vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Wie schaut denn Ihr Terminplan im Moment aus?
Ja, das hat tatsächlich eine interessante Eigendynamik angenommen über die letzten 2 Jahre, den Ereignissen geschuldet, dass wirklich ich dazu im Prinzip jetzt auch immer wieder animiert werde, zu verschiedensten Formaten, in verschiedensten Formen zuzusagen. Das heißt, ich bin im Moment recht viel unterwegs. Finde aber noch einen guten Ausgleich zwischen dem, was also im Prinzip der Beruf von mir verlangt und das, was ergänzend im Bereich der Medienarbeit passiert.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie vereinbaren schon Termine bis Juni. Das scheint mir weit nach vorne.
Ist das? Genau, das ist so, weil natürlich vorrangig ich mich um das Institut kümmere. Stichwort das, was Sie angesprochen haben, Offiziersausbildung. Und wo es also dann hineinpasst, mache ich den einen oder anderen Medientermin. Und damit ergibt sich dann auch eine Verzögerung.
Wie kommt denn ein Historiker zum Bundesheer?
Ja, die Geschichte war immer schon meine Profession und mein Hobby. Darum habe ich mir beim Studium, würde ich sagen, auch nicht so schwer getan, weil ich das wirklich alles aufgesogen habe und ich hatte gute Professoren. Und ich wollte auch immer zum Bundesheer. Das hat auch eine interessante Geschichte, ich komme aus der buckligen Welt und bin quasi damals in meiner Zeit, das ist auch schon ein bisschen her, also ich bin 1978 geboren, als junger Bub auch noch aufgewachsen mit diesen Übungen des Bundesheeres, Stichwort Raumverteidigung. Und das hat mich immer sehr positiv beeindruckt im Wesentlichen. Da habe ich also sehr viele positive Elemente herausgenommen. Und in Wiener Neustadt selbst, wo ich dann groß geworden bin, war natürlich die jährlich stattfindende Ausmusterung. Das ist im Prinzip die Graduierung der jungen Offiziere immer ein Fixpunkt, wo meine Eltern mit mir und meinem Bruder hingegangen sind. Und so hat sich das faktisch ergeben, dass ich dann eigentlich in der HTL, die ich besucht habe, schon gesagt habe, ich werde Offizier, obwohl alle gesagt haben, ich bin verrückt. Ja.
Das habe ich mir gedacht, ist es nicht so dann auch unter Jugendlichen, dass man sagt, geh Bundesheer, wirklich, da willst du hingehen? Oder war das bei Ihnen schon fix im Kopf?
Das war bei mir eigentlich fix im Kopf. Ich wollte das immer machen, weil mir das einfach fasziniert hat. Und natürlich haben die Kameraden oder Freunde gesagt, naja, musst du das wirklich antun und so weiter und so fort. Aber ich habe da sehr viele positive Elemente herausgenommen. Ich bereue meine Berufswahl überhaupt nicht. Das Bundesheer hat mir auch die Welt gezeigt. Und ich bin also sehr dankbar, quasi in diesem Land durch die Gnade der Geburt auf die Welt gekommen zu sein und gesehen zu haben, was es bedeutet, jetzt quasi nicht in Frieden zu leben, weil ich war ja oft in Außenseinsätzen und da hat man natürlich schon einen anderen Blick auf die Welt, die oft dem einen oder anderen verborgen ist, weil er eben nicht diese Möglichkeit hat.
Wir kommen später noch dazu. Zunächst einmal die Frage, wie wird dann aus dem Historiker und Bundesheerangehörigen, aus dem Oberst der TV-Experte oder der Medienexperte?
Nun, in diesem konkreten Fall war es so, dass wir uns sehr früh mit der Ukraine-Situation auch schon befasst haben. Ich habe die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie geleitet. Und dieses kleine Think Tank hat die Aufgabe, die herangehenden Offiziere, Frauen und Männer darauf vorzubereiten, was sie möglicherweise in ihrem Berufsvollzug auch im Rahmen von In- und Außenseinsätzen tatsächlich erleben. Und Sie wissen, Österreich hat ja eine lange Tradition von Außenseinsätzen in verschiedenen, auch sehr heiklen Regionen. Aber wir haben zum Beispiel auch die komplette Ausbildung der OSZE-Beobachter in der Ukraine durchgeführt. Und als solches haben wir uns damals auseinandergesetzt mit der Inbesitznahme der Krim, mit dem Einmarsch der Russen 2014. Sie wissen, am ukrainischen Nationalfeiertag ist das damals passiert. Und ich hatte auch das Privileg, im Kosovo als Kommandant der österreichischen Truppen und in meiner internationalen Funktion ca. 60 Ukrainer unter meinem Kommando zu haben, mit denen ich auch viel Zeit verbracht habe. Und das hat uns natürlich hier schon einiges eröffnet. Und wie also dann im Prinzip im Raum stand, dass die Russen tatsächlich einmarschieren werden, wurde eine kleine Gruppe gebildet von Experten und ich durfte da quasi dabei sein, aufgrund dieses Wissens, das ich über die letzten Jahre hier angehäuft habe.
Sie haben gesagt, im Raum gestanden ist das. Ist es tatsächlich korrekt, dass man ungefähr ein halbes Jahr vorher gewusst hat, dass dieser Überfall jetzt 2022 stattfinden wird? Nicht genau den Tag, aber dass es fix ist, dass es so sein wird?
Ja, das ist rumort. Das war klar, spätestens seit 2014. Sie dürfen nicht vergessen, der Krieg hat ja nicht nur 2022 begonnen, sondern eigentlich schon viel früher seinen Ausgangspunkt gefunden. Und es war also ein Hin und Her von unterschiedlichen Konfliktintensitäten in diesem Raum. Und ich würde jetzt nicht sagen ein halbes Jahr vorher, aber in den unmittelbaren Wochen davor konnte man schon ganz klar aus militärischer Sicht erkennen, dass was also hier passiert, dieser Aufmarsch im Prinzip einen gewissen Zweck verfolgt. Und natürlich war es bis zu dem Moment des Einmarsches schwer vorstellbar, dass das in dieser Konsequenz passiert, aber es ist faktisch dann so passiert und die Indikatoren, die man richtig gedeutet hat, haben in die richtige Richtung gedeutet.
Aber es war auch schon so konkret, dass Sie ein paar Wochen vor dem Überfall dann angesprochen worden sind, ob Sie dann, wenn das ausbricht, als Experte zur Verfügung stehen. Also das war schon so, dass man gewusst hat, jetzt wird es langsam brenzlig.
Ja, das war eine strategische Entscheidung. In der Kommunikationsabteilung hat man aufgrund der Bewertung auch der vorliegenden Informationen, unter anderem durch die Dienste eingebracht, gesagt, also wenn es jetzt wirklich das zu dieser Eskalation kommt, dann ist es unsere Pflicht, hier rasch und umfänglich die Bevölkerung zu informieren. Und das war der Grund, warum man diese kleine Gruppe auch gebildet hat, die dann tatsächlich, wenn Sie sich erinnern können, eigentlich mit dem Tag 1 in der Lage war, fundierte Analysen darzustellen und quasi wiederzugeben. Und das ist der Hintergrund gewesen.
Eine kleine Gruppe heißt so 4, 5, 6 Personen.
Genau, am Beginn waren es 3. Es war der General Hofbauer, der Brigadier Eder und ich. Und dann wurden also noch weitere Experten dazugenommen.
Wie darf man sich denn die Erarbeitung dieser Expertise vorstellen? Das ist das Lagebild, das Sie ja jeden Tag mutmaßlich erstellen müssen. Ist das so, wie man sich das im Film vorstellt, dass Sie vor riesigen Karten sitzen oder vor irgendwelchen Monitoren? Also wie kommen Sie denn an Ihre Informationen?
Ja, das eine ist natürlich, dass ich aufgrund meiner militärischen Ausbildung, die eine aus meiner Sicht hervorragende ist, natürlich auf die Dinge ganz anderes blicke als der Unbedarfte im Wesentlichen. Das heißt, ich kann also aus der Analyse von Videos oder Ähnlichem natürlich schon viele Ableitungen treffen. Es ist so, dass natürlich hier auch ein enormer Zeitaufwand entsteht durch einfach das zur Verfügung stehende Material, das man sichten muss. Das heißt, ich sitze also eigentlich fast jeden Tag seit Beginn des Krieges bis spät in der Nacht, da sehe mir in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Videos an, sehe mir Berichte durch. Ich spreche so gut Russisch, dass ich quasi das auch auf der anderen Seite des Hügels durchführen kann. Und dann ergibt sich eigentlich ein sehr vollumfängliches Bild, das einen auch eine gewisse Analyse zum Teil, also mit 1, 2 Tagen Vorausschau, dann auch zulässt. Und das ist wahrscheinlich auch der Erfolg meiner Analysen. Ich habe versucht, das immer objektiv, neutral und wertfrei zu tun und auch versucht immer wieder auf die Dinge hinzuweisen, die wir uns aus meiner Sicht immer schön geredet haben in den letzten Jahren. Ja.
Aber bekommen Sie so ein Lagebild von Nachrichtendiensten etc. vorgelegt und arbeiten das dann ein in das, was Sie sonst feststellen, sehen, hören?
Wir sind da sehr genau in der Trennung. Die Nachrichtendienste machen also quasi die politische Beratung im Wesentlichen, wo also dann auch Dinge geteilt werden, die man in der Öffentlichkeit also nicht so einfach sagen kann. Ich konzentriere mich oder wir konzentrieren uns vor allem auf das, was also Open Source zur Verfügung steht. Und das ist eine Menge. Das 21. Jahrhundert hat einen entscheidenden Unterschied zum 20. Sie können faktisch, wenn Sie Zeit investieren, bis tief in jeden Frontabschnitt eintauchen, aufgrund des Umstandes, dass jeder Mensch faktisch ein Sensor ist mit seinem Telefon und sich mitteilen möchte und filmt. Und damit bekommen Sie natürlich über die Zeitachse eine sehr gute Erfahrung, einen sehr guten Erfahrungswert und ein gutes Lagebild im Wesentlichen.
Ist es auch so, dass man deswegen gewusst hat oder deswegen weiß, dass irgendwas stattfindet, weil eben die Truppenbewegungen vom ersten Schritt aus der Kaserne schon beobachtet werden von Satelliten?
Genau, das ist also ein Teil dieses umfassenden Lagebilds, das man heute hat. Auch da weiß man, dass also vor allem die USA darauf hingewiesen haben, dass tatsächlich diese Bereitstellungen möglicherweise einem Angriff dienen. Man hat diese Aussagen sehr belächelt am Beginn, aber dann mit dem Einmarsch war klar, dass sie so recht gehabt haben.
Sie haben gesagt, Sie sprechen Russisch. Woher kommt dieses Wissen?
Und das habe ich mir angeeignet aus eigenem Interesse. Und zwar war das im Zusammenhang mit meiner ersten Einsätze an der Grenze im Rahmen des Assistenzeinsatzes. Und zu meiner Zeit war es noch so, dass also viele Staatsbürger quasi aus den osteuropäischen Ländern gekommen sind. Und um hier in der Kommunikation die Situation oft auch zu entschärfen, habe ich mir quasi begonnen, Russisch beizubringen.
Sonst andere Sprachen, die Sie auch noch sich nebenbei erworben haben?
Naja, Standard natürlich Englisch. Das ist für den Offizier natürlich das Muss, das sich auch in den Auslandseinsätzen ergibt. Ein bisschen habe ich ins Französische hineingeschnuppert, aber das war es dann schon im Prinzip, ja.
Sie haben ja mehrere Auslandseinsätze gemacht. Sie waren in Bosnien-Herzegowina, Sie waren im Kosovo, in Afghanistan, im Tschad, auch im Irak, wenn ich mich richtig erinnere.
Zentralafrika.
Ja, Zentralafrikanische Republik. Und auch mehrfach in Russland, da aber eher aus Forschungsgründen. Wie haben Sie denn das
genau,
Land erlebt?
Genau, da kommt jetzt die Profession des Historikers hinzu. Ich habe jetzt einige Bücher geschrieben zu zeitgeschichtlichen Themenstellungen und habe also noch ein zweites Doktorat in Rechtswissenschaften gemacht. Und das alles quasi kommt im Prinzip zusammen in diesen Interessen, die ich wirklich versucht habe, vollumfänglich auch tatsächlich zu bedecken. Das heißt, zeitgeschichtlich im Prinzip die Auseinandersetzung mit der Geschichte meiner Heimatstadt, die während des Krieges sehr schwer bombardiert worden ist. Dann die Auseinandersetzung in einem weiteren Buch mit meiner Großelterngeneration. Wie konnte es sein, dass man damals wie ein Lemming quasi mehr oder weniger dieses Regime hineingestürzt ist? und natürlich die Auseinandersetzung auch mit dem im Ostösterreich in vielen Bereichen noch vorherrschenden Trauma, muss man sagen, auch des Einmarsches der russischen Truppen. Mhm. Und ich wollte das einfach ergründen und wollte sehen, was stand denn da im Hintergrund, und habe es geschafft, durch einen Zufall in diese russischen Archive zu kommen und dort auch diese Originalunterlagen auszuheben und daraus ein Buch zu machen, die sogenannte Schlacht um Wien, das ist der Vormarsch der sowjetischen Truppen auf Wien und die Befreiung Wiens. Und das hat mich auch immer wieder nach Russland gebracht, also zu Zeitzeugeninterviews zum Beispiel. Und ich würde nicht sagen, dass ich die russische Seele verstehe, Gott bewahre, aber ich habe natürlich ein bisschen hinter den Vorhang geblickt, und darum war es auch so, dass ich immer darauf hingewiesen habe, dass Russland zum Teil in ganz anderen kulturellen Raum abbildet, ganz anderes Werteverständnis, ganz anderen Wertekompass hat, und dass wir, wenn wir das immer mit unserem eigenen Wertekompass beurteilen, zu kurz greifen aus meiner Sicht.
Das heißt, ich habe Sie eigentlich falsch angesprochen. Sie sind dann, weil Sie gesagt haben, Sie auch, haben auch ja, Jus studiert. Das heißt, Sie sind eigentlich Doktor oder Magisterdoktor oder was?
Genau, ein Doktorat und ein PhD, wobei das Wichtige ist im Prinzip das Ergebnis und das Studium quasi der Rechtswissenschaften. Das war im Prinzip auch dann das Ergebnis eines weiteren Buches zu der Zukunft des Krieges. Darum bin ich auch zu diesem Thema immer wieder Gast quasi. Also die Frage, ist es so, dass wir zunehmend eine Autonomisierung in der Kriegsführung sehen? Drohnen, Roboter, künstliche Intelligenz, all diese Dinge. Und da muss ich sagen, es ist schon bestürzend, dass viele Sachen, die ich 2018 in dem Buch geschrieben habe, wo ich am Eingang geschrieben habe, also mögen diese Dinge nicht wahr werden, dass die mittlerweile tatsächlich also auch der Fall sind. Und wenn Sie jetzt gerade auch in die Ukraine schauen, so hatten wir in den letzten Wochen Ereignisse, wo Roboter gegeneinander gekämpft haben, wo Drohnen sich am Himmel gegenseitig heruntergeholt haben. Und das ist natürlich ein Fingerzeig in eine Zukunft, die möglicherweise von den Maschinen durchaus bestimmt wird.
Wie darf man sich Roboter gegen Roboter als Kampf vorstellen?
Ja, es ist im Moment noch so, dass diese Roboter nicht vollautonom sind, sondern zum Beispiel ganz konkret der Mensch diese Maschine steuert. Nehmen wir zum Beispiel Drohnen. Hier gibt es sogenannte First-Person-View-Drohnen. Das heißt, sie haben also im Prinzip eine Brille, die sie sich aufsetzen, die verknüpft ist mit einer Kamera und einem Up- und Downlink zur Drohne und können dann im Prinzip sehr zielgerichtet fliegen. Das macht sie natürlich zur perfekten Waffe, wenn sie mit Sprengstoff beladen sind, denn sie können bis zum Einschlag faktisch den Zielpunkt genau mitbestimmen. Das heißt aber, sie können mit dieser Drohne auch eine andere Drohne verfolgen und quasi zum Absturz bringen. Das Gleiche spielt sich also ab auch mit Landsystemen, also Systeme, die auf Rädern oder Kette unterwegs sind oder auch im maritimen Bereich. Denken Sie daran, dass die Ukraine geschafft hat, die Schwarzmeerflotte im Prinzip aus dem westlichen Schwarzen Meer durch ukrainische Mittel, nämlich diese unbemannten Drohnen, quasi zu verdrängen. Und das ist natürlich ein Fingerzeig in Richtung der Zukunft des Krieges.
Das haben wir ja auch erlebt jetzt beim Angriff vom Iran auf Israel. Sie haben ja auch eben, wie gesagt, zu Waffensystemen geforscht und geschrieben. Wie haben Sie denn diesen Angriff erlebt aus der militärischen Sicht?
Ja, historisch ist das natürlich spektakulär. Das ist der erste in dieser Massivität vorgetragene Angriff. Wir haben also gesehen, es wurden hier eingesetzt 185 Drohnen unterschiedlicher Bauart. Wir haben gesehen 110 ballistische Raketen. Und wir haben 36 Marschflugkörper gesehen. Die israelischen Streitkräfte haben mit Unterstützung geschafft, ca. 99% all dieser einfliegenden Objekte abzuschießen. Von den ballistischen Raketen hat es tatsächlich den Rahmen gegeben, dass also 7 in Israel eingeschlagen sind, aber mit Pass in der Wüste. Aber das zeigt natürlich, dass also quasi die Zukunft des Krieges gerade von solchen Systemen bestimmt wird. Und dass das Dilemma besteht, dass die eigene Fliegerabwehr immer an ihre Grenzen kommt, wenn der Gegner versucht, in einer Welle nach der anderen eine Art Übersättigung herbeizuführen. Mhm. Und das sehen wir ja gerade auch in der Ukraine, wo Russland quasi fast täglich mit iranischen Drohnen versucht, die ukrainische Fliegerabwehr zu übersättigen, um dann alle 2 Wochen, 3 Wochen mit Marschflugkörpern Ziele zu treffen. Und Sie sehen, dass natürlich hier aufgrund des Mangels der Fliegerabwehr im Vergleich jetzt zu Israel es zu einem steten Abnützen kommt der kritischen Infrastruktur, die schlussendlich dann getroffen wird von diesen einfliegenden russischen Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen.
Wie darf man sich denn so eine Drohne vorstellen? Schaut die aus wie eine, die man beim Mediamarkt kauft?
Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn Sie jetzt ein bisschen vielleicht an die Modellbauszene denken, so sehen Sie im Prinzip, dass Sie ein Fluggerät haben, das gewissen aerodynamischen Grundsätzen folgt. Sie haben dieses Fluggerät ausgestattet mit einem Motor, einem Steuerungssystem, den Betriebsmitteln, um diesen Motor quasi entsprechend über längere Zeit quasi in Bewegung zu halten. Wenn Sie jetzt noch Sprengstoff hineinpacken, das Ganze mit einem GPS-Sender, der mit dem Steuerungssystem verknüpft ist, verbinden, dann haben sie eigentlich eine sehr effektive Waffe im Wesentlichen, die von der Konstruktion her, vom Aufwand, sie bei sich zu Hause im Keller bewerkstelligen können, wenn sie die richtigen Bauteile haben. Und das ist natürlich das Interessante, dass die technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte plötzlich Möglichkeiten schaffen, wo vollumfänglich auf der gesamten Welt nicht nur der ersten Welt Technologien zur Verfügung stehen, sondern auch der zweiten und dritten Welt, Und darum ist es so, dass Drohnen diese hohe Bedeutung bekommen haben, weil also Staaten der zweiten und dritten Welt damit Macht projizieren können, beziehungsweise auch terroristische Gruppierungen, die sie natürlich zum eigenen Zweck einsetzen können.
Mhm. Gab es jemals so einen Vorfall in der Geschichte, dass ein Land eine Armee aus Drohnen losgeschickt hat, um ein anderes Land zu treffen?
Dieses Ereignis gab es noch nicht. In der Kriegsführung spricht man von der sogenannten Revolution in der Kriegsführung oder von einer Evolution. Das heißt, Evolution wäre quasi eine Weiterentwicklung eines Waffensystems. Revolution wäre wirklich etwas komplett grundsätzlich Neues, das dazu führt, dass der Krieg sich verändert. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Nehmen Sie den Steigbügel als Beispiel, das Schießpulver oder auch dann der Panzer, das Maschinengewehr, das Flugzeug zum Beispiel, die Atomwaffe. Das waren also alles grundsätzliche Veränderungen, die dazu geführt haben, dass der Art und Weise des Krieges, das Wesen des Krieges sich verändert hat. Und jetzt ist die große Diskussion, ob wir in einer derartigen Revolution uns bereits befinden, ob also diese unbemannten Systeme mit künstlicher Intelligenz verknüpft vielleicht dann tatsächlich so ein Szenario entstehen lassen, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, das noch nicht passiert ist, aber möglicherweise in Zukunft passieren kann.
Das heißt, dass wir eigentlich einen Kampf dann ohne Beteiligung eines menschlichen Organismus haben?
Genau, das wäre im Extremfall die Sache. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Und zwar nehmen wir das klassische Beispiel eines Luftkampfes, das heißt quasi Flugzeuge gegeneinander. Da war ganz interessant, vor einigen Jahren hat da ein Think Tank in den USA, das nennt sich DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, sich einmal die Frage gestellt, mit den Mitteln, die wir jetzt technisch haben, was wäre in einer künstlichen Umgebung, wenn wir bereits einen Computer, einen Roboter gegen einen Menschen im Luftkampf antreten lassen. Also quasi den Terminator gegen Tom Cruise, mehr oder weniger den besten Nebenpiloten. Und man hat auf Basis eines Raspberry Pi, das ist ein kleiner Einplatinencomputer, der mit einer entsprechenden Software hinterlegt war, 7 Szenarien dargestellt, wo also der Luftkampf virtuell quasi durchgespielt worden ist. Und es hat jedes Mal die Maschine gewonnen. Warum? Weil erstens einmal der Mensch mit seinen physischen Unzulänglichkeiten gar keine Flugmanöver fliegen konnte, wie die Maschine im Gegensatz dazu. Und die Maschine rein auf Aggression, jetzt nicht im Sinne von vernünftig denkend, aber doch im Sinne quasi der Software gehandelt hat, um diese gegnerische Maschine, also die vom Menschen pilotierte, zum Abschluss zu bringen, während der Mensch sehr vorsichtig agiert und eigentlich verstehen wollte, wie der andere quasi mehr oder weniger agiert. Und jetzt kommen wir zu dem Dilemma. Der Erste ist, der einen derartigen Roboter für den Luftkampf hat, hat natürlich eine absolute Überlegenheit. Es entsteht eine Asymmetrie und damit hat man natürlich das Wettrüsten, das man also in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, wenn es zu entscheidenden Entwicklungen bei Waffensystemen gekommen ist, wie zum Beispiel der Atombombe.
Ist das jetzt für einen zivilen Menschen, ist das beängstigend? Ist das für einen Militär auch beängstigend?
Das ist auf jeden Fall beängstigend. Und wenn man genau hinhört, ist es ja so, dass vor allem auch das Militär oft auf diese Entwicklungen hinweist im Wesentlichen. Ich finde, dass diese Entwicklungen nicht ursächlich mit dem Militär in Zusammenhang zu sehen sind, sondern vor allem auch im Zivilen beginnen. Denken Sie zum Beispiel an das autonome Fahren. Wir haben also jetzt noch keine wirkliche umfängliche Antwort. Wer ist eigentlich dann der Verantwortliche, wenn dieses autonome Auto eine Entscheidung zwischen Leben und Tod trifft? Es gibt ja dieses berühmte Weichenproblem, die Kindergruppe oder die alte Dame. Und das Fahrzeug muss dann quasi entscheiden, wer ist denn dann der im Prinzip Verantwortliche? Ist es der Software-Ingenieur, der die Software programmiert hat? Ist es der Techniker, der den Software aufgespielt hat? Ist es der Entwickler oder der Designer? Oder ist es im Prinzip die Firma, das Unternehmen? Das sind also alle Fragen, die wir uns beantworten müssen. Vor allem, wenn wir überlegen, dass wir zum Beispiel ja die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang haben, wo drinnen steht, dass das menschliche Leben unantastbar ist. Ja.
Sehen Sie unter all diesen Aspekten die Welt in der Nähe, am Rand oder darauf zugehend, was man unter Dritten Weltkrieg subsumieren könnte?
Das ist jetzt eine sehr apokalyptische Sichtweise und ich bin als vernünftiger Mensch davon überzeugt, dass der Mensch, wie auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, oft erkennt, manchmal vielleicht ein bisschen zu spät, dass er wirklich die Situation jetzt entsteht, die ihn zum Handeln auffordert, als vernünftiges Wesen. Ja, und das ist auch eine Grundsatzfrage, die uns in die Philosophie führt, nämlich ob eine Maschine jemals Vernunft im Sinne dessen, was der Mensch als Vernunft bezeichnet, entwickeln kann oder nicht. Und da gibt es ja auch in der Vergangenheit immer wieder Hinweise, also mit dieser beginnenden Technologisierung, die uns darauf aufmerksam machen, dass möglicherweise dystopische Effekte entstehen werden. Und wir haben jetzt natürlich über den Roboter gesprochen, über den Terminator, aber wenn Sie den Film Terminator kennen, dann wissen Sie, dass ja quasi Skynet dahinter steht, also im Prinzip die Intelligenz, die das kontrolliert. Und das ist natürlich dann die Frage, wenn diese Intelligenz einmal verstehen würde, dass der Mensch, der es geschaffen hat, sie möglicherweise vernichten kann, aber eigentlich ein unzulängliches Wesen ist, was bedeutet das in letzter Konsequenz? Aber das haben wir in den Händen. Wir können das entscheiden oder nicht. Und wenn wir vermeiden wollen, und das ist auch der Grund, warum viele Wissenschaftler davor warnen, dass wir die künstliche Intelligenz zügellos werden lassen, dann möglicherweise öffnen wir eine Büchse der Pandora, die wir dann erst nach einem Schockmoment Und das ist natürlich meistens immer verbunden mit massiven Opfern, wieder verschließen müssen, weil wir erkannt haben, dass wir falsch abgebogen sind.
Der polnische Regierungschef Donald Tusk spricht von einer Vorkriegszeit, in der wir uns befinden. Sehen Sie das auch so?
Der Papst hat vor kurzem gesprochen von einem Weltkrieg auf Raten. Was meint er damit? Und da stimme ich schon zu. Wir haben im Prinzip eine Situation, die also historisch tatsächlich ist. Wir sehen also eine Auseinandersetzung zwischen bereits dem sogenannten globalen Süden und dem globalen Norden. Also zwischen der sogenannten ersten Welt, dem Westen, gleichzeitig globaler Norden, und der zweiten, dritten Welt, also dem von uns immer als den globalen Süden bezeichneten Raum. Und wir erkennen einfach hier, dass also nach Ende des Kalten Krieges zwar im Prinzip die USA als einziger Gewinner übrig geblieben ist, aber die USA zunehmend das Problem hat, Macht zu projizieren. Aus verschiedensten Gründen. Ob das jetzt die innenpolitische Situation ist oder auch der Umstand, wie ich vorher schon gesagt habe, dass die zweite und dritte Welt aufgrund der technologischen und ökonomischen Möglichkeiten plötzlich sehr, sehr selbstbewusst auftritt. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben also einen globalen Gabentisch, an dem wir immer sehr prominent platziert waren. Wenn ich sage wir, dann meine ich den Westen. Wir Österreicher waren quasi immer nur mehr oder weniger auch dabei und haben davon profitiert faktisch, ohne selbst viel beizutragen. So muss man das klar ansprechen. Aber auf diesem globalen Gabentisch kommt es zu einer Umverteilung, einer Neuverteilung, wo also die zweite, dritte Welle, die bis jetzt also oft uns bedient hat oder mit Rohstoffen versorgt hat, für sich einfordert, auch einen Platz an diesem Tisch, und damit werden die Plätze neu verteilt. Und die Frage ist, wie geht das aus faktisch, ja, wenn diese Welt also neu geordnet ist? Und es ist so, dass vor allem dann, wenn unipolare Systeme zu multipolaren werden, meistens auch das Ganze einhergeht mit Chaos, Neuordnung. Und das ist das, was wir jetzt historisch erleben. Über die Zeit, in der wir leben, werden tausende Bücher geschrieben werden. Man wird uns wahrscheinlich, wenn wir in der Replik darauf blicken können, fragen, unsere Enkel, wie habt ihr das damals erlebt? Was war dein Beitrag konkret und so weiter und so fort? Uns selbst ist es nicht bewusst, weil wir oft als, wie soll man sagen, historische Eintagsfliegen mit einem sehr begrenzten historischen Gedächtnis nicht in der Lage sind, das einzuordnen in die Gesamtentwicklung.
Sitzen wir an diesem Gabentisch, den Sie so genannt haben, als vor allem als Österreicher sehr naiv und blauäugig?
Ja, das tun wir. Ja, wir haben also das Gefühl, dass Österreich so eine kleine Insel am Donaustrand ist, und wenn das Hochwasser kommt, dann hebt und senkt sie sich automatisch und es geht uns all nichts an. Es drängt sich da aus meiner Sicht immer der Herr Karl ein bisschen auf, den Sie alle kennen, der damals zu seiner Zeit einen Riesenskandal ausgelöst hat. Man muss auch sagen, dass Österreich natürlich das Produkt seiner historischen Entwicklungen ist, und wenn man die Bundeshymne sich anhört, heiß umfädet, wild umstritten, liegst im Erdteil, du inmitten. Da muss man wohl auch erkennen, dass die Österreicher irgendwann einmal gesagt haben, okay, also mit Krieg und Konflikt wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber wir wollen einfach unsere Ruhe, egal wer kommt, Kipferl und Kaffee, und bitte lasst uns quasi mehr oder weniger in Ruhe. Die Frage ist, ob dieses Konzept in Zukunft noch ausreichend ist und ob also vielleicht es nicht zu kurz gegriffen ist. Und da muss man sagen, dass schon interessant ist, dass seit 2 Jahren das erste Mal wirklich auch eine gewisse sicherheitspolitische Diskussion tatsächlich eingesetzt hat. Man sieht es auch in letzter Konsequenz am Bundesheer, dass es auch wirklich jetzt versucht wird, nachzurüsten, ernsthaft nachzurüsten. Auch das ist historisch. Ob uns das alles gelingt, es sei zu hoffen. Wir sind es auf jeden Fall gemäß der Verfassung der Republik, dem Volk, den Einwohnern Österreichs schuldig, sich auch hier uns gut vorzubereiten, in der Hoffnung, dass es nicht zu dem Extremfall kommen kann, der möglicherweise von dem einen oder anderen zu Recht an die Wand gemalt wird.
Das, was Sie hier meinen, unterstützt ja eine Studie, die erschienen ist in den letzten Tagen, glaube ich, von der Uni Innsbruck, dass Österreich sehr gern das Land verteidigt hätte, aber nicht von sich selbst.
Genau.
Ist das wahrscheinlich das, was Sie gemeint haben?
Da gab es auch 2015 eine berühmte Umfrage vom Gallup-Institut. Da hat man in Europa auch die Frage gestellt, wären Sie bereit, mit der Waffe in der Hand Ihr Land zu verteidigen? Da haben wir damals in Österreich 21% geschafft, Deutschland 18%. Jetzt quasi die Umfrage, die Sie zitiert haben, trauend wäre es noch geringer, 14%. Da muss man auch sagen, als jemand, der quasi im Bundesjahr schon eine gewisse Zeit dient, damit einhergeht immer auch natürlich der Umstand, dass der junge Soldat sagt, also ich möchte eine reale Chance haben, tatsächlich auch mein Land verteidigen zu können. Aber so wie das Bundesheer sich darstellt, habe ich diese reale Chance nicht. Und das geht also quasi damit einher. Und das versucht man, und das ist das, was ich als historisch bezeichne, tatsächlich jetzt einmal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu versehen, also Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das auch politisch im Leo steht, aus meiner Sicht, unabhängig, wie die nächsten Wahlen jetzt ausgehen werden, dass man sagt, okay, wir müssen da was tun. Es ist wirklich ernst, ja, und man ist ja wirklich überrascht, was sich in dieser kurzen Zeit bereits alles getan hat. Ja. Also ich glaube, dass der Österreicher lange Zeit ruhig bleibt, aber wenn man ihn dann ärgert, also wenn er dann die Dinge ernst nimmt, dann ist er sehr wohl in der Lage, Dinge zu tun. Und ich sage, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Das heißt, wir müssen das positiv sehen, und wir dürfen den Menschen auf keinen Fall die Hoffnung nehmen, dass wir auch diese zukünftigen Zeiten gut beherrschen können. Ja. Also da ist es notwendig, zwar gesamtstaatlich zu agieren und eine Resilienz zu entwickeln, aber ich hoffe doch, dass wir alle an dieses Land glauben.
Der Auslöser dieses Umdenkens, auch was die Rüstungspolitik betrifft, betrifft ja nicht nur Österreich allein, ist der Ukraine-Konflikt. Ist es so, dass man sagen kann, wer in diesem Konflikt am Ende die Oberhand behalten wird? Ist das absehbar?
Das kann man aus der jetzigen Sicht nicht sagen, weil das natürlich von verschiedenen Faktoren abhängt. Und man muss also ganz klar feststellen, dass im dritten Jahr des Krieges man immer mehr sich bewusst werden muss, dass das einfach ein Abnutzungskrieg ist. Und ein Abnutzungskrieg wird nicht bestimmt von Manöver und schnellen Entscheidungen, sondern von der teuflischen Logik des Ressourcenverbrauchs. Das heißt, Sie kennen sicher diesen berühmten Film oder den Roman Im Westen nichts Neues. Und das ist der Eindruck, den sich hier quasi im Prinzip auch auf die Ukraine umlegen lässt. Es tut sich nicht viel. Man glaubt, da passiert nicht viel oder die Russen sind quasi eh nicht in der Lage, weiter anzugreifen. Faktisch ist es aber so, dass wir einen Kampf der Willen sehen, wo die Ressourcenzähler quasi runterlaufen, im schlimmsten Fall bis zu dem Punkt, wo eine Seite keine Ressourcen mehr hat und die andere dann plötzlich einen Dammbruch erzielt. Und da sieht man natürlich, dass Russland der Ukraine in den letzten über 2 Jahren massiv Schaden zugefügt hat. Der militärisch-industrielle Komplex ist angegriffen und schwer zerstört. Die kritische Infrastruktur ist schwer zerstört. Das heißt, die Ukraine ist ja vor allem abhängig auch von der Unterstützung des Westens. Der Westen gibt ihr die Mittel, um zu kämpfen, aber aus meiner Sicht oft nicht die Mittel, um tatsächlich zu siegen. Man sieht das also sehr genau, wenn man also sich anschaut, verschiedene Waffensysteme, in welchem Umfang und in welcher Qualität sie geliefert worden sind. Und da ist natürlich die Frage, wenn jetzt dieser Ressourcenfluss aufhört, zum Beispiel aufgrund also nicht vorhandenen Hilfslieferungen, zum Beispiel aus den USA, oder weil die Arsenale in Europa leer sind, oder weil man auch in Europa die Rüstungswirtschaft also nicht hochfahren möchte, weil man das nicht möchte, dann hat das natürlich negative Auswirkungen für die Ukraine.
Aber ist es so, dass der Eindruck täuscht, dass man etwa vor einem Jahr noch gedacht hat, die Ukraine ist eigentlich auf einem guten Weg und es schaut so aus, als würde sie da die Oberhand gewinnen und sich das gedreht hat in diesem letzten Jahr?
Also wenn Sie meine Bewertungen betrachten, ja, so habe ich sehr früh darauf hingewiesen und aus meiner Sicht war das klar im März, April, am Beginn des Krieges, dass die Russen, obwohl sie sich 2 blaue Augen am Beginn geholt haben, dabei sind, sich anzupassen. Man hat es aus meiner Sicht sehr gut gesehen beim Abzug der russischen Truppen aus dem Raum Kiew, wo sie innerhalb von kurzer Zeit zwischen 60 und 80 Soldaten über 1000 Kilometer im Eisenbahntransport in den Donbass verlegt haben. Da hat man gesehen, aha, sie beginnen langsam quasi sich anzupassen. Dann das Einziehen der Reservisten als Notlösung, das immer wieder Zuführen von Soldaten, Material, Ausrüstung. Der Umstand, dass sich der globale Süden um Russland geschart hat. Russland alleine könnte diesen Krieg weder führen noch gewinnen, aber es ist eben nicht Russland alleine. Und dass die Sanktionen im Prinzip nicht den gewünschten Erfolg erzielen, das hätte uns auch das Beispiel Iran oder anderes sagen können. Und da erkennt man natürlich, dass man im Prinzip damals Entscheidungen, die man treffen hätte sollen, nicht getroffen hat. Man hat also immer ein bisschen geliefert, hat sich gedacht, okay, das wird schon werden. Und jetzt ist man genau an diesem Lackmustest angekommen, wo man erkennen muss, es hat eben nicht gereicht faktisch. Und darum sieht man ja auch in den Äußerungen der ukrainischen Offiziellen, dass diese Aussagen immer desperater werden. Also Außenminister Kuleba hat vor kurzem gesagt, gebt uns diese verdammten Patriot-Batterien als Beispiel. Ja. Oder Präsident Zelensky, der gesagt hat, wenn wir keine Ressourcen bekommen, dann werden wir zurückweichen. Sie sehen auch im Prinzip eine gewisse Verdrossenheit in Europa. So nach Motto, na, was soll man tun? Muss man halt einen Kompromiss finden. Ist halt schwierig, quasi aus der Ferne das den Ukrainern auszurichten. Vor allem, wenn die Ukrainer zu Recht darauf hinweisen, dass Russland ihnen eigentlich jede Staatlichkeit abspricht. Ja. Das gibt es in dieser Form nur in einer ähnlichen Art und Weise zwischen dem Iran und Israel. Also wie geht man mit einem Gegner um, der eigentlich einem völlig jede Existenz verweigert?
Erleben wir im Moment entscheidende Tage oder entscheidende Stunden in diesem Konflikt?
Wir erleben im Prinzip eine entscheidende Phase, auf das habe ich letztes Jahr auch hingewiesen, die man also durchaus als einen Art Kulminationspunkt bezeichnen kann. Das heißt, wir sehen also jetzt in den nächsten Monaten, ob es wirklich die Bereitschaft des Westens gibt, mit der Ukraine weiter diesen Krieg zu führen oder ob es sie nicht gibt. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Ja. Denn aus meiner Sicht gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder man gibt der Ukraine das, was sie braucht, um diesen Krieg zu gewinnen. Das wäre eine Möglichkeit. Und niemand kann ihnen sagen, ob diese Entscheidung richtig oder falsch ist. Mhm. Also Stichwort möglicher Einsatz auch von Atomwaffen. Oder man gesteht sich ein, dass man das nicht tun kann. Da muss man das aber realistisch und klar auch der Ukraine mitteilen und muss auch wirklich versuchen, alles daran zu setzen, Friedensverhandlungen oder zumindest einen Waffenstillstand zu erzielen. Auch mit dem im Raum stehenden Umstand, dass die Russen quasi den Ukrainern also jede eigene Staatlichkeit absprechen. Ja. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Was wir erleben, ist Geschichte. Niemand kann Ihnen sagen, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Der Historiker, wird Ihnen dann der Unarzt des Historikers folgendes erklären, warum es genauso gekommen ist. Aber wenn Sie in die Geschichte zurückschauen, ja, und Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie folgt oft denselben Mustern, dann werden Sie sehen, dass es immer wieder Ereignisse gab, wo man in der Nachschau dann gesagt hat, es wäre vielleicht so und so besser gewesen, aber damals hätte man es nicht gewusst. Und da ist zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu geben, München 1938 sehr wohl bezeichnend, weil damals dachte man, auch noch aus dem Fanal des Ersten Weltkrieges, man hätte jetzt quasi eine Lösung gefunden. Heute weiß man, dass eigentlich dieses Appeasement im Prinzip Adolf Hitler noch mehr bestärkt hat, bis zum Äußersten zu gehen. Und bis es dann soweit war, dass die Demokratien aufgrund der Betroffenheit schließlich nicht anders auskonnten, als in den Krieg zu ziehen.
Sie haben, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die Stadt Jasifjar als sehr entscheidend bezeichnet. Warum ist die in dem momentanen Krieg so relevant? Ja.
Gut, da muss man das wieder einordnen. Ja. Die Stadt Jasifjar ist im Prinzip jetzt wieder eine Stadt, die plötzlich in den Blickpunkt der Öffentlichkeit dreht. Wir können das also fortsetzen. Wer erinnert sich noch an Mariupol, an Lysychansk, Severodonetsk, an kleine Dörfer wie Popasna, Soledar, Städte wie Bakhmut? All das ist wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Was man nicht vergessen darf, diese Städte sind zum Teil sogenannte Festungen von Verteidigungslinien, wo Russland es geschafft hat, eine Linie nach der anderen langsam zu durchbrechen. Im Prinzip war der erste Durchbruch geschah schon im Mai 2022 bei Popasna. In weiterer Folge kam es zur Inbesitznahme von Soledar westlich davon, dann der Kampf um Bakhmut. Und jetzt stehen die Russen westlich von Bakhmut vor Jasifjar. Jasifjar ist deswegen bedeutungsvoll. Sie liegt auf einer Anhöhe, das heißt, man hat also im Prinzip einen Blick hinunter in das Tal nach Bakhmut. Und mit der Inbesitznahme dieser Anhöhe haben die Russen natürlich auf der taktisch-operativen Ebene in diesem sehr flachen Gelände einen Vorteil, weil sie natürlich von dort erstens weit ins Gelände, also nach Westen, also einsehen können, aber auch Waffensysteme einsetzen können. Und darum hat diese Stadt quasi diese Bedeutung. Sie ist quasi eine Verzögerungsstellung vor der nächsten Verteidigungslinie, wo sich die Frage stellt, ist diese genauso gut ausgebaut wie die erste? Also wird sie auch für Monate die Russen verzögern? Oder kommt es möglicherweise wirklich dann zu einem Dammbruch, der auch von der dritten Linie nicht mehr aufgehalten werden kann? Denn dahinter ist das offene Land bis zum Dnepr. Und der Dnepr ist die erste wirkliche Linie, wo man theoretisch die Russen wieder aufhalten kann, weil sie einfach ein breiter Fluss ist, an dem man im Prinzip diese Verteidigung leicht vornehmen kann.
Was ist, wenn Russland den Krieg gewinnt?
Dann ist das natürlich für den Westen fatal, weil das, was wir als Wertordnung und Weltordnung nach Ende des Zweiten Weltkrieges uns gegeben haben, das internationale Recht, das sich in der UN-Charta findet, das Völkerrecht, das das Recht zum Krieg, aber auch im Krieg definiert, völlig außer Rand und Band gerät. Sie sehen das auch jetzt bereits, dass der UN-Sicherheitsrat eigentlich keine Rolle mehr spielt, faktisch, weil er sich ja so quasi blockiert und damit zur Untätigkeit verdammt. Wir sehen aber auch, dass also der globale Süden sehr potent auftritt, wenn Sie die Bevölkerung sich ansehen, die technologischen Entwicklungen. Auch hier, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, Indien sagt zum Beispiel, wir sind im UN-Sicherheitsrat gar nicht vertreten. Warum ist Großbritannien dort vertreten? Warum kann Großbritannien ein Veto einlegen bei Interessen, die uns betreffen? Ja? Und das ist das, was ich als diese neue Ordnung am Gabentisch bezeichne. Und wenn natürlich jetzt der Westen zunehmend unter Druck kommt, und Sie dürfen nicht vergessen, niemand spricht mehr über Afghanistan zum Beispiel. Ja? Nach 20 Jahren ist der Westen mit Schimpf und Schande aus Afghanistan abgezogen. Und das wurde natürlich im globalen Süden beobachtet. Die Sahelzone hat keine französischen Truppen mehr. Das heißt, auch hier ist im Prinzip der Westen abgezogen. Im Gaza sehen wir, dass die Dinge, die wir betrachten, nicht der Betrachtung entsprechen wie die andere Seite. Das sieht der arabische Raum zum Beispiel, also Stichwort Verhältnismäßigkeit des Einsatzes und so weiter und so fort. Wobei wir aber sehen, dass Israel faktisch mit dem Rücken zur Wand steht. Und natürlich auch die Frage jetzt quasi in Russland mit der Ukraine. Und dann hat auch niemand gesprochen eigentlich über China und Taiwan, wo die Chinesen sagen, das ist ja eigentlich ein innerchinesisches Problem. Das kann man gar nicht vergleichen mit so Situationen wie der Krim oder dem Kosovo und so weiter und so fort. Ja. Und hier wird jetzt gerade im Prinzip ausgemacht, wie die Welt in Zukunft funktioniert. Und da ist natürlich schon bezeichnend, wenn man wieder zurück in die Vergangenheit blickt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges hat sich die USA aus Europa zurückgezogen. Man weiß, dass Europa nicht in der Lage war, die Antwort zu geben der Bevölkerung, die man eigentlich geben hätte sollen. Und dass der Erste Weltkrieg eigentlich die Vorphase war vom Zweiten, der in einer Brutalität und mit einer Grausamkeit zugeschlagen hat, sie seinesgleichen gesucht hat. Darum sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir die Zukunft betrachten, dass wir es zu leichtfertig auf unsere Schulter nehmen.
Wenn Russland nicht bei der Ukraine Halt macht, ist Europa in der Lage, sich zu verteidigen?
Das versucht Europa jetzt gerade umzusetzen, indem man quasi, nachdem man die Friedensdividenden nach Fall des Eisernen Vorhanges und nach Ende des Kalten Krieges leichtfertig ausgegeben hat, versucht jetzt wieder dahingehend zu entwickeln, dass man also wieder die Streitkräfte aufbaut. Aber wenn Sie sich oft die Frage stellen, was denn eigentlich in Europa möglich wäre, im Vergleich zu dem, was quasi in Russland passiert durch die Ukraine, da muss man die Antwort geben, dass natürlich auch bei uns gewisse Defizite entstanden sind in den letzten Jahren. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel so Initiativen hat wie European Sky Shield und so weiter und so fort. Wobei man hier klar sagen muss, dass die Kapazitäten, die in Europa ausgebaut werden, vor allem einen defensiven Charakter haben. Das heißt, man möchte zeigen, dass wir nicht bereit sind, quasi, dass man mit uns tun kann und lassen kann, was man möchte. Da gibt es natürlich auf der einen Seite die NATO als Struktur, aber es gibt natürlich auch die Länder, die individuell versuchen, quasi ihre Streitkräfte entsprechend auszubauen. Nur das kostet natürlich viel Geld. Und jetzt müssen Sie wissen, jetzt haben wir gerade verstanden, dass der Klimawandel ein Thema ist. Ja, und jetzt kommt jemand vom Militär und sagt, ja, Windräder wären super und PV-Anlagen auch, aber jetzt brauchen wir Artilleriegranaten. Ja. Das ist natürlich etwas, das wirklich sehr schwer zu verdauen ist im Wesentlichen. Und die Frage, die sich jeder stellt, da kann denn jetzt das Wettrüsten und der Krieg, ist das jetzt die Antwort? Oder haben wir da jetzt quasi alles vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist? Ja? Das Dilemma ist, wir haben uns gedacht, jeder denkt so wie wir, so ist es aber faktisch nicht, weil diese Neuordnung wir nicht berücksichtigt haben. Ja? Man darf nicht vergessen, der globale Süden, der schaut jetzt sehr aufmerksam nach Europa und denkt sich, so, jetzt seid ihr mal in die Enge getrieben. Ja? Sie haben vielleicht gesehen, um das noch kurz auszuführen, das Interview des indischen Außenministers bei Armin Wolf in der ZIP-2, das ja durchaus bemerkenswert war, wo er im Kern gesagt hat, eure Probleme in Europa sind nicht unsere Probleme. Mhm. Macht nicht immer eure Probleme zu unseren Problemen. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt billig Rohstoffe in Russland einkaufen, die wir uns vorher nicht leisten konnten, dann ist das nur gut und gerecht. Und wenn wir diese Rohstoffe um einen zwei-, dreifachen Preis neu verkaufen, dann ist das nur umso besser. Jetzt sind wir mal dran. Ja? Hört auf mit eurem Egoismus.
Das ist ja das, was Politiker erleben, wenn sie nach Indien fahren, dass die das auch auskriegen. Also die Inder sagen, wir finden zwar den Überfall auf die Ukraine von den Russen nicht gut, aber wir haben eigene Interessen, also die nutzen wir jetzt. Wir sind absolut jahrzehntelang hintangestanden.
Absolut. Wir sind hier mittlerweile in der Provinz in Europa. Waren Sie schon mal in Asien?
Ja.
In Shanghai zum Beispiel. Ja. Also wenn Sie das gesehen haben, was sich hier getan hat, ja, und sich dann überlegen, über was für Dinge wir hier diskutieren, auch in Österreich, ja, dann sind wir entrisch. Nach rückwärts gewandt. Wir haben nicht verstanden, wie die Welt sich weiterentwickelt hat. Ja? Und dann kommen wir und wollen also dann dem Rest der Welt erklären, was wir tun sollen. Da sagt der Rest der Welt, danke, also auf eure Meinung haben wir jetzt noch gewartet. Ja, wir haben unsere genauen Vorstellungen, ihr könnt es da mitmachen oder nicht. Aber bitte hört auf, uns die ganze Zeit zu erklären, wie wir aus eurer Sicht agieren sollten, damit es nämlich vor allem euch gut geht. Weil wir sind ja eh völlig egal, faktisch.
Ne? Welche Gefahren sehen Sie denn für Österreich aus diesen Konflikten?
Die erste große Gefahr ist, dass die Bevölkerung nicht versteht, dass sie von diesen Dingen sehr wohl auch betroffen ist. Ja, wir sind Mitglied der Europäischen Union, wir sind Mitglied in einem vor allem auf Europa beschränkten Wirtschaftsraum, der global auswirkt. Das heißt, wir können also nicht glauben, dass wir einfach so mehr oder weniger unbeschadet davonkommen, wenn auch in Europa sich wirtschaftlich etwas zum Negativen entwickelt. Wir sind eine Exportnation. 50% unseres BIP wird durch Export erwirtschaftet. Wenn also in Deutschland die Wirtschaft kracht wie eine Kaisersemmel, dann spüren wir das. Das ist das eine. 35% unseres BIP, wenn man die Zahlen jetzt so nimmt, ist der Tourismus. Wenn in Europa es zu möglicherweise Verhältnissen kommt, wo der Urlaub Luxus ist, dann wird also niemand in das schöne Österreich fahren. Damit haben wir also 85% also unseres BIP nicht unter Kontrolle faktisch. Ja. Und das gute Leben, das Schöne, auf das wir so stolz sind, auf das Kipferl und den Kaffee in Wien im Kaffeehaus, das ist natürlich mit dem unterfüttert faktisch. Ja. Also wir sind also, es ist uns also sehr angeraten, sich da wirklich realistisch zu überlegen, wo wir stehen eigentlich, was Solidarität für uns bedeutet. Und damit kommen wir wieder zu dieser Umfrage, ne? Wo 14% sagen, wir wären also bereit, quasi für dieses Land ein Opfer zu bringen, aber mehr nicht. Aber in der umgekehrten Frage, würden Sie erwarten, dass der Rest um uns herum uns hilft? Da sagen über 70% natürlich, also das ist ja das Mindeste, denn die Österreicher muss man schon schützen, sie und ihre Kaffeehauskultur, Lipizzaner und Mozartkugeln und so weiter. Das ist ja zutiefst egoistisch. Ja? Mhm.
Dann darf ich mich bei Ihnen, Herr Oberst, für diese warnenden Worte und für den Podcast bedanken und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Zuhören. Wenn Sie mehr Podcasts, mehr Hintergrundgeschichten lesen möchten oder hören möchten, dann besuchen Sie uns doch auf der Webseite newsflix.at, dem neuen Portal für mehr mediale Lebensqualität.
Ja, herzlichen Dank, auch nochmal von meiner Seite und vielleicht ein letztes Appell, das noch ganz wichtig ist. Wir dürfen den Glauben an diesen Staat nicht verlieren, an dieses Österreich, aber wir müssen uns ein bisschen lösen von unserer Bequemlichkeit. Ja, wir haben es selber in den Händen, aber wenn wir es nicht tun, es wird niemand für uns tun.
Dankeschön.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.